The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 23. Mai. Aufstellungsappell nennt man bei der Bundeswehr das, was gestern in der litauischen Hauptstadt feierlich inszeniert wurde. Der Bundesverteidigungsminister wurde angemessen begrüßt.
Zur Meldung an den Bundesminister der Verteidigung. Augen rechts!
Es ist der Auftakt zu einem historischen Bundeswehreinsatz. Noch nie in der Geschichte der Truppe wurde dauerhaft eine Brigade mit Panzern außerhalb Deutschlands stationiert. In dem kleinen baltischen EU-Staat baut die Bundeswehr eine Litauen-Brigade auf, an der Ostflanke der NATO, unweit der Grenze zu Russland. Kanzler Merz erklärte vor der Presse:
Wir stationieren dafür eine ganze Brigade in Litauen. Wir müssen das große Bild im Blick behalten. Von Russland, so wie es sich heute darstellt, geht eine Bedrohung für uns alle aus. Gegen diese Bedrohung schützen wir uns.
Merz klang in seiner Rede vor den Soldaten und den litauischen Bürgern ein bisschen wie ein kleiner Kennedy. Die Sicherheit Litauens sei auch unsere Sicherheit, so Merz. Der Schutz der Hauptstadt Vilnius sei auch der Schutz Berlins.
That's why Lithuania's security is also our security. The protection of Vilnius is the protection of Berlin.
Am Ende sollen es 4.800 Soldaten mit 2.000 Fahrzeugen und 200 zivilen Mitarbeitern sein, die dauerhaft stationiert werden. Es werden extra Häuser und Straßen, Kindergärten gebaut, denn die Soldaten lassen sich dauerhaft nieder, viele mit ihren Familien. Merz und sein Verteidigungsminister zeigen damit nicht nur Solidarität mit Litauen. Die Bilder der beiden Politiker auf dem großen Platz in Vilnius, inmitten von Marschkapelle und Soldaten, sie sind auch eine Vorabbotschaft. In rund einem Monat steigt der NATO-Gipfel in Den Haag, wo die Zukunft des Verteidigungsbündnisses diskutiert wird. Es wird um die Abschreckung Russlands gehen, um den Schutz Europas, hoffentlich weiterhin mit Hilfe der USA. Das Engagement Deutschlands ist also auch ein Signal in Richtung Weißes Haus. Man will sich nicht vorhalten lassen beim NATO-Gipfel, dass man mal wieder nur auf Amerika warte. Außerdem in diesem Podcast, ich spreche mit Sicherheitsexpertin Dr. Claudia Major über ihre Sicht auf den Ukraine-Krieg und Europas Sicherheitspolitik.
Die Deutschen sind die Einzigen, die gesagt haben, permanent in Litauen mit einem Posten, wo die Familie mitkommen kann, wo es dann Kindergärten gibt und Grundschulen, um zu zeigen, wir sind hier, wir nehmen das ernst und wir bleiben auch langfristig, wenn es sicherheitspolitisch notwendig ist.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über Donald Trumps neues Steuergesetz. Außerdem beschäftigen wir uns mit einem 6,5 Milliarden Dollar Jobwechsel und hören Lieder, die richtig gesungen und falsch verstanden werden. Friedrich Merz baut weiter am Image des Außenpolitikers. In den bisher rund 2 Wochen seiner Amtszeit als Bundeskanzler hat er Frankreich, Polen, Belgien, die Ukraine, Albanien, Italien, selbstverständlich die Vatikanstadt besucht und gestern war er, wie gesagt, in Litauen. Merz möchte deutlich machen, dass nun ein konservativer Politiker an der Spitze Deutschlands steht, der in Fragen der Verteidigungspolitik eine klare Haltung vertritt. Deutschland ist bereit, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch mehr Verantwortung in Europa zu übernehmen, vor allem, weil die Verhandlungen zwischen Trump und Putin bisher wenig gebracht haben. Was wird aber jetzt wichtig in der Gemengelage rund um den Ukraine-Krieg? Darüber spreche ich mit der renommierten Sicherheitsexpertin Dr. Claudia Major. Als Senior Vice President Transatlantic Security beim German Marshall Fund forscht, berät und publiziert sie zu sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen in Deutschland, Europa und im transatlantischen Kontext. Für ihr Engagement wurde sie zur Ritterin des französischen Verdienstordens ernannt und trägt zudem den Verdienstorden Estlands. Hören wir also, was diese Expertin uns heute Morgen zu sagen hat. Los geht's! Guten Tag, Dr. Claudia Major.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Frau Major, Trump hat angedeutet, sich nicht weiter um Frieden in der Ukraine bemühen zu wollen, sollte es bei den Verhandlungen keine Fortschritte geben. Ist es nur eine Drohung mit strategischem Kalkül oder doch ein Fall von Promises made, Promises kept, wie wir es auch im Wahlkampf gesehen haben? Er macht eben das, was er versprochen hat. Sollen wir ihn auch hier beim Wort nehmen?
Wir haben in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen gesehen, dass Trump seine Position schnell ändert. Er hat einmal gesagt, der Krieg kann nur er in einem direkten Gespräch mit Putin beenden. Jetzt sagt er, das müssen die Ukraine und Russland unter sich klären. Also es gibt immer wieder Positionsveränderungen von Trump. Und deswegen können wir uns letztlich oder können sich die Europäer letztlich auf diese Aussagen nicht verlassen. Also deswegen ist, glaube ich, wenn man ganz ehrlich ist, nach all den Aufregungen der letzten Tage, das Ergebnis, es hat sich praktisch nicht viel verändert. Russland hat zugesagt, dass sie eventuell Vorstellungen über einen Waffenstillstand austauschen würden, aber das ist auch sehr schwammig. Also aus russischer Perspektive hat sich nicht viel verändert. Das ist die erste Lehre. Die zweite Lehre ist, dass die Europäer sich sehr bemüht haben, Trump einzubinden und letztlich daran gescheitert sind. Sie waren nicht in der Lage, ihn dauerhaft an ihrer Seite zu halten, obwohl sie wirklich sich enorm stark bemüht haben, das zu machen. Das heißt, sie haben alles probiert, um ihn irgendwie in dem westlichen Lager zu verankern. Das hat dann mal geklappt für ein paar Stunden und dann ist Trump wieder ausgeschert. Also die zweite Lehre ist, man kann sich eigentlich nicht drauf verlassen. Das dritte, und das ist sehr klar, und das ist eigentlich das, was wir auch schon seit Wochen wussten, aus amerikanischer Sicht ist dieser Krieg ein Problem der Europäer. Und Trump findet es nicht wichtig. Und das ist für uns Europäer die große Lehre. Wenn man sich den europäischen Diskurs anguckt, dann gucken wir, Trump wird es lösen. Nein, die Chinesen werden es lösen. Oder der Papst wird es vielleicht lösen. Und im Endeffekt ist es eine Aufgabe für die Europäer. Wir können nicht darauf hoffen, dass irgendjemand das für uns lösen wird. Und der letzte Punkt, den ich noch dazu ergänzen würde, die Lehre für mich der letzten Tage, dass für Trump der bilaterale Reset, also die bilaterale Normalisierung Russland-USA, viel wichtiger zu sein scheint als der Krieg Russland-Ukraine.
Und das ganz unabhängig von dem Ausgang dieser Friedensgespräche, die er versucht mit Putin zu führen, oder?
Genau. Ich würde es auch nicht Friedensgespräche nennen, weil Frieden sind wir noch ganz weit weg.
Klar.
Es geht ja erstmal darum, dass man überhaupt zu einer Waffenruhe kommt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was die Europäer wollen, die Sequenz, die Reihenfolge der Europäer, die sagen Waffenstillstand und danach verhandeln. Und dann verhandelt man, wie man den Waffenstillstand schützt, wie er weitergeht und dann kommt man in möglicher Weise Friedensgespräche. Also erst Waffenstillstand, damit das Töten aufhört, dann Verhandlungen. Und Russland dreht es um.
Genau, und das haben wir konsequent nicht verfolgt. In Istanbul war ja die Aussage, die Verhandlungen gibt's, wenn es eine Waffenruhe gibt. Und dann fanden die Gespräche, also nicht mit Wladimir Putin direkt, aber mit Vertretern, fanden die Gespräche statt in Istanbul ohne wirklichen Ausgang, ohne dass es ein Waffenruhe gegeben hätte.
Ja. Also Russland will eine andere Sequenz. Russland will erst verhandeln und dann irgendwann möglicherweise mal zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und das ist ja eigentlich diese gesamte russische Verzögerungs- und Hinhaltetaktik, einfach länger durchzuhalten, bis der Ukraine und dem Westen der Atem ausgeht und Trump eigentlich keine Lust mehr auf dieses ständige Hickhack hat. Und währenddessen kann Russland in aller Ruhe die bilateralen Beziehungen mit den USA verfolgen, wo es gar nicht mehr um den Krieg geht, sondern wo es um Normalisierung geht, um gemeinsame Wirtschaftsbeziehungen, ob es in der Arktis ist oder in anderen Bereichen. Und wo man versuchen kann, einfach dieses Ukraine-Thema zu umgehen und letztlich damit auch einen Keil zu treiben zwischen die USA und die Europäer.
Aber dann stellt sich für mich die Frage, wenn Wladimir Putin diese Hinhaltetaktik betreibt und auf Zeit spielt, dann ist er ja der Meinung, dass er einen Sieg davon tragen kann, in dem Krieg, auf dem Schlachtfeld. Stimmt das auch? Wie steht es überhaupt in Russland in Sachen Manpower, in Sachen wirtschaftliche Stärke? Ist das Land in der Lage, das auf lange Sicht immer weiter, also 20 Jahre oder noch länger zu treiben? ohne wirklich in die Knie gezwungen zu werden?
Also die große Frage, die dahinter steht, die Sie ansprechen, ist ja, sind die russischen Ressourcen unendlich? Das sind sie natürlich nicht. Sie sind endlich. Ne? Also wir wissen jetzt schon, dass Russland etwa 40% seines Staatshaushaltes für den Krieg und alles, was mit dem Krieg verbunden ist, ausgibt. Und diese hohen Ausgaben, die werden sie auch nicht unendlich weiterführen können. Und sie haben auch nicht unendlich Menschen, um sie in diesen Krieg zu werfen. Die Frage ist eigentlich eher, wer hält länger durch? Ist es der Westen oder ist es Russland? Man kann das noch ein bisschen strukturierter sagen und kann sagen, im Endeffekt geht es um vier Aspekte. Ist Russland in der Lage, immer wieder genug Personal zu mobilisieren? Langfristig wird es auch schwierig. Sind sie in der Lage, immer noch genug Material zu produzieren, vom Ersatzteil bis zum Panzer? Da gehen die Produktionszahlen auch runter. Haben sie genug Geld, um den Staatshaushalt am Laufen zu halten? Wir haben eben gesagt, 40% gehen für den Krieg rauf. Die Wirtschaft ist total überhitzt, hält es durch. Und kriegen sie international genug politische Unterstützung? Und momentan haben sie die in weiten Teilen.
Na klar, vor allem von den BRICS-Staaten. Also
ja, man könnte sogar sagen von den USA.
Und wenn wir davon ausgehen, dass die USA sich vielleicht auch wirklich zurückziehen, dann ist auch die Frage, was das im Hinblick auf Unterstützung für die Ukraine auch bedeutet, auch Waffenlieferungen. Wie ist der Stand des Supports aus den USA gerade und wie sieht es in den kommenden Monaten aus? Also langsam blickt man auch gar nicht mehr durch, woher Unterstützung kommt und bei dem Hin und Her in den USA gerade erst recht nicht.
Ein wichtiges Element ist, dass die Ukrainer sehr früh verstanden haben, dass sie eigenständiger werden müssen. Und sie haben systematisch angefangen, ihre Industrie aufzubauen. Sie sind momentan in der Lage, die Zahlen variieren so ein bisschen, aber im Schnitt sagt man, ca. 40% des ukrainischen Bedarfs stellt die eigene Industrie her, also die eigene Rüstungsindustrie. Aber es gibt natürlich immer Bereiche, wo sie auf westliche Lieferungen angewiesen sind. Das ist vor allem dieses ganze Thema Flug- und Raketenabwehr. Das ist zum Teil immer noch Munition, das ist zum Teil immer noch bestimmte Ersatzteile. Und diese Abhängigkeit lässt sich auch nur langfristig überwinden. Eigentlich kommen wir zu den gleichen vier Faktoren zurück, die ich eben für Russland aufgelistet habe. Personal, Material, finanzielle Unterstützung, um das Land am Laufen zu halten und die politische Unterstützung.
Und in dieser Gemengelage ist Friedrich Merz jetzt in Litauen gewesen. Anlass war die offizielle Aufstellung der ersten ständigen deutschen Auslandseinheit der Bundeswehr. Künftig sollen 5000 deutsche Soldaten dort stationiert sein, um die NATO-Präsenz zu stärken. Wie bewerten Sie diesen Schritt in dieser geopolitischen Gemengelage gerade?
Ich finde diesen Schritt sehr gut. Es ist ein Zeichen der Bundesregierung, dass sie sich im Rahmen der NATO engagiert und dass sie eine besondere Verantwortung gerade in den baltischen Staaten übernehmen möchte. Das Ziel ist, dass irgendwann 5000 Mann, also ich glaube 4800 Soldaten, 200 Zivilisten, in Litauen stationiert sein sollen. Im Vergleich, die litauische Armee hat etwa 15.000 Soldaten und dann kommen 5.000 Deutsche dazu. Also es ist etwa ein Drittel dessen, was Litauen hat. Also das ist eine riesengroße Unterstützung. Litauen hat 2 Brigaden, baut gerade eine Division auf. Das heißt, da macht dieser deutsche Beitrag einen riesengroßen Unterschied. Litauen ist etwa so groß wie Bayern und liegt eingeklemmt zwischen Kaliningrad und Belarus. Und sie haben daher oder sie fühlen sich daher sicherheitspolitisch enorm bedroht und unter Druck und wissen aus ihrer Geschichte, dass sie von der Sowjetunion, von Russland schon mal von der Landkarte getilgt worden sind. Und deswegen ist das Bedrohungsgefühl viel größer, viel ausgeprägter als beispielsweise bei uns. Die NATO hat sich weiterentwickelt in ihrem Abschreckungsdenken von einem, man nannte das Deterrence by Reinforcement, also Abschreckung durch Verstärkung, zu Abschreckung, indem man keinen reinlässt, Abschreckung, Deterrence by Denial. Und jetzt sagt man, man macht de facto Forward Defense. Also es müssen genug Leute, genug Personal in der Region sein, um einen Angriff abwehren zu können, sodass es überhaupt nicht dazu kommen kann, dass feindliche Truppen, russische Truppen, überhaupt nach Litauen reinkommen. Das ist die Lehre aus Butscha. Und deshalb, die gerade die baltischen Staaten gesagt haben, es darf nicht ein Inch, nicht ein Zentimeter auch nur vorübergehend kurzzeitig besetzt sein. Und deswegen ist die deutsche Brigade in diesem Ansatz zu sagen, das darf gar nicht passieren. Es darf nicht so weit kommen, dass NATO-Gelände besetzt und wieder befreit wird. Dazu darf es gar nicht kommen. Es darf gar nicht erst sozusagen betreten und erobert werden. Aber es ist die erste permanente deutsche Stationierung im Ausland. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein deutscher Dienstposten in Litauen und keiner der NATO-Partner sonst macht sowas. Die anderen alle, die rotieren. Also die Briten haben Truppen in Estland, die rotieren raus und rein. Die Deutschen sind die einzigen, die gesagt haben, permanent in Litauen mit einem Posten, wo die Familie mitkommen kann, wo es dann Kindergärten gibt und Grundschulen, um zu zeigen, wir sind hier, wir nehmen das ernst und wir bleiben auch langfristig, wenn es sicherheitspolitisch notwendig ist. Das ist schon, also bei aller Kritik, ist die jetzt richtig ausgerüstet, was fehlt da noch und so langsam, kann man alles kritisieren. Aber die Idee an sich ist schon bemerkenswert.
Ja, dann hoffen wir, dass das ein Signal für weitere europäische Zusammenarbeit ist in Sachen Ukraine-Krieg. Hoffentlich natürlich auch mit Unterstützung unserer Partner auf der anderen Seite des Atlantiks. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Die sind unter ständiger Beobachtung von unserer Frau an der Wall Street, Börsenreporterin Anne Schwedt. Wir schalten rüber zum Big Apple. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Donald Trumps neues Steuergesetz hat für einen Solarschock gesorgt. Anne, sag uns bitte, was ist da los?
Ja, Donald Trumps neues Steuergesetz hat die US-Solarbranche regelrecht erschüttert. Das Repräsentantenhaus hat ein Gesetz beschlossen, das zentrale Steuervergünstigungen für Solarenergie streicht, darunter die wichtigen Steuergutschriften für private Solaranlagen und für Unternehmen, die Solaranlagen an Kunden vermieten. Für Firmen wie Sunrun, deren Geschäftsmodell stark auf diesen Förderungen basiert, ist das ein harter Schlag. Die Aktie brach um über 30% ein. Auch andere Solarwerte wie SolarEdge und Enphase verloren zweistellig, weil die Nachfrage nach Solartechnik durch das Gesetz deutlich sinken dürfte. Besonders betroffen ist der Bereich der Dachsolaranlagen, da rund 70% des Markts auf Leasingmodelle setzt, die nun ihre steuerlichen Vorteile verlieren. Das Gesetz sieht außerdem vor, dass auch Investitions- und Produktionssteuergutschriften für größere Solarprojekte auslaufen, was die gesamte Branche belastet. Zwar bleibt die Förderung für die heimische Solarproduktion weitgehend erhalten, aber für den Ausbau von Solaranlagen in den USA ist das ein massiver Rückschlag. Noch muss das Gesetz durch den Senat, aber die Unsicherheit sorgt jetzt schon für einen Solarschock an den Märkten.
Und Anne, dann sag uns bitte noch, was es mit dem neuen Allzeithoch des Bitcoins auf sich hat.
Ja, Bitcoin hat ein neues Allzeithoch von fast $112.000 erreicht. Ein ruhiger, aber stetiger Anstieg, der vor allem von institutionellen Investoren und wachsender Unternehmensakzeptanz getrieben wird. Faktoren wie die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China, aber auch die Herabstufung des US-Kreditratings durch Moody's haben Bitcoin als alternative Wertanlage attraktiver gemacht. Ein weiterer spannender Aspekt: Präsident Donald Trump hat gestern Abend ein exklusives Dinner für die Top-Investoren seines eigenen Meme-Coins veranstaltet. Rund 220 der größten Halter dieses Tokens kamen zu einem privaten Gala-Event auf seinem Golfclub zusammen, nachdem sie zusammen fast $400 Millionen in den Coin investiert hatten. Das Event sorgte natürlich für viel Kritik, unter anderem wegen möglicher ausländischer Einflussnahme und ethischer Bedenken, da viele der Top-Investoren aus dem Ausland stammen. Dieses Dinner unterstreicht aber auch Trumps zunehmendes Engagement im Kryptobereich und zeigt, wie eng Politik und Kryptowährungen inzwischen miteinander verknüpft sind. Wer mehr dazu erfahren will, wir haben heute im Investment Briefing Newsletter eine spannende Analyse genau zu dem Thema, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass für einzelne Menschen mehrere Milliarden Dollar gezahlt werden. Nicht etwa für ein fertiges Produkt oder für eine bahnbrechende Entdeckung, sondern einfach nur, damit sie in der eigenen Firma anheuern. So geschehen bei der Übernahme des Startups I.O. durch OpenAI. Für unglaubliche 6,5 Milliarden Dollar hat sich der KI-Gigant die Dienste von Jony Ive gesichert, dem Designer, der mit dem Apple iPhone nicht nur ein Gerät, sondern eine ganze Ära geprägt hat. Oder wie Steve Jobs schon 2007 bei der Vorstellung des ersten iPhones gesagt hat, Produkte, die die Welt revolutionieren.
And each of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product. The Mac, the iPod and now the iPhone.
Über fast drei Jahrzehnte hat Ive bei Apple das ikonische, minimalistische Design von iPod, iPad, MacBook und iPhone geformt und damit maßgeblich dazu beigetragen, Apple zu einer der wertvollsten Marken der Welt zu machen. In einem Interview erklärt der Ex-Apple-Designer, welche Schönheit seiner Meinung nach in der Einfachheit von Formen liegt.
I think there is a profound and enduring beauty in simplicity, in clarity, in efficiency. True simplicity is derived from so much more than just the absence of clutter and ornamentation. It's about bringing order.
Nach seinem Ausstieg bei Apple hat er mit Love From ein eigenes Designstudio gegründet, aus dem schließlich das Startup I/O hervorging. Dieses junge Unternehmen wird nun zum Aushängeschild für OpenAIs Einstieg in den Hardware-Markt. Denn laut CEO Sam Altman beginnt mit Ive eine neue Ära. Die Interaktion mit künstlicher Intelligenz sei bislang zu altmodisch, das Tippen auf einem Laptop nicht mehr zeitgemäß. KI verdiene, Zitat, etwas viel Besseres. Der Plan? Künstliche Intelligenz soll in völlig neuen Geräten erlebbar gemacht werden. Altman spricht von einem ersten Prototypen, den er als das coolste Stück Technik, das die Welt je gesehen hat, bezeichnet. Was auch immer das am Ende heißen mag und wie die Geräte von OpenAI auch immer aussehen werden, bei Apple dürfte man bei diesen Worten sehr große Ohren bekommen haben.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Lieder, die wir Zeile für Zeile mitsingen können, die Klassiker halt, doch manchmal eine andere Bedeutung haben, als wir denken. Manchmal sind es nur kleine Verhörer. Man singt im Auto oder unter der Dusche mit und plötzlich weicht die eine oder andere Zeile vom Original ab. Aber manchmal sind es eben auch bedeutsame Unterschiede. Wie bei Bruce Springsteens größtem Hit Born in the USA. Viele verstehen den Song als stolze, patriotische Hymne, vor allem wegen des Refrains. Doch die Strophen erzählen eine ganz andere Geschichte. Vielmehr kritisiert das Lied die Enttäuschung und die Kämpfe der zurückkehrenden Vietnam-Veteranen und die Probleme der amerikanischen Gesellschaft im Allgemeinen. Doch Menschen hören, was sie hören möchten. Und das gilt eindeutig für Born in the USA. Denn nicht nur ein amerikanischer Präsident, sondern gleich zwei haben Bruce Springsteens Wörter falsch interpretiert. Bereits 1984 hat Ronald Reagan den Song in einer Kampagnenrede als Ausdruck von Patriotismus gelobt.
America's future rests in 1,000 dreams inside your hearts. It rests in the message of hope in songs of a man so many young Americans admire, New Jersey's own Bruce Springsteen.
Doch Springsteen hat schnell klargestellt, dass der Song soziale Missstände beleuchtet und keine Wahlwerbung für konservative Politiker sei. Und diese Auseinandersetzung musste er 40 Jahre später erneut führen. Donald Trump hat den Song mehrfach bei Wahlkampfveranstaltungen und öffentlichen Auftritten verwendet. Springsteen hat darauf mit einem Verwendungsverbot und einem klaren Statement zu seiner Unterstützung der Demokraten reagiert. Seitdem haben sich Trump und Springsteen immer wieder in den Haaren. Aber auch andere Songs wurden falsch verstanden. Zum Beispiel Blackbird von den Beatles.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive.
Der Song von 1968 singt nicht einfach von einer Amsel mit gebrochenem Flügel, auch wenn das viele geglaubt haben. Erst in einem Interview vor wenigen Jahren hat Paul McCartney erläutert, woher seine eigentliche Inspiration kam, von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Er war beeindruckt vom Spirit, von den Träumen und vom Einsatz, der hinter dieser Bewegung gesteckt hat, wie Vögel, die sich befreien.
All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Und noch ein Klassiker, der oft missverstanden wird: Closing Time von Sammy Sonic, das in Kneipen weltweit als Rauswurflied gilt.
Closing time, open all the doors and let you out into the world.
Dabei schrieb Frontmann Dan Wilson die Zeile nicht als Abschiedssong, sondern als Lobgesang an das Wunder der Geburt seines ersten Kindes.
Closing time, every new beginning comes from some other beginnings and...
Für ihn hat der Song das Ende seiner Junggesellen-Ära markiert und den Beginn eines ganz neuen Kapitels für seine Familie. Und damit ist es auch Closing Time für diese Folge des Pioneer Briefings. Ich bin Chelsea Speaker und ich wünsche Ihnen jetzt einen energiegeladenen Start in den neuen Tag heute. Am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know. Every new beginning comes from some other beginning's end.